SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Frauen dürfen taufen, so lautete eine Schlagzeile im Mai aus dem Bistum Essen. Aber nur, wenn Priester fehlen. Ein Schlupfloch im Kirchenrecht ermöglicht dann auch Laien, das Taufsakrament zu spenden, was eigentlich nur Priestern und Diakonen vorbehalten ist. In Rottenburg, Stuttgart, wollte man sich nicht mit diesem Notparagraphen behelfen. Ein Frauenforum sollte zunächst mal die Möglichkeiten erkunden, was man tun könne. Und nun hat Bischof Gebhard Fürst eine Verfügung getroffen, die das Taufrecht neu regelt. Künftig dürfen auch Mitarbeitende der Gemeinde die Taufe spenden. Und trotzdem, auch wenn sie kein Weiheamt innehaben. Um der Geschlechtergerechtigkeit willen, so hat Bischof Fürst seine Entscheidung begründet. Was sich ändert, weiß Miriam Staber.
Die Taufe, gespendet durch eine Gemeindereferentin oder einen Pastoralreferenten, das bedeutet für Veronika Reis-Wehrstein echte Teilhabe in der katholischen Kirche. Reis-Wehrstein ist Mitglied im Präsidium des Diözesanrats, dem höchsten Laiengremium der Diözese Rottenburg-Stuttgart, und war so auch an der Neuerung beteiligt.
Diese Öffnung ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Die Taufspendung durch Pastoral- und Gemeindereferentinnen zeigt uns auch, konkrete Reformen vor Ort sind heute schon möglich. Sie führen zu mehr Vielfalt, Mitbestimmung, Gleichberechtigung und lässt uns bei den Menschen sein.
Den Anstoß gaben Forderungen aus der Diözese, dass Frauen die Tauferlaubnis erhalten sollten. Bischof Gebhard Fürst griff die Forderung auf und hat nun mit einem sogenannten Dekret die Möglichkeit geschaffen, dass künftig auch katholische Laien die Taufe spenden können, die bei der Diözese angestellt sind. Das Kirchenrecht gebe Bischöfen diese Option, erklärt Weihbischof Matthäus Karrer. Er ist für die pastoralkonzeptionelle Ausrichtung der Diözese Rottenburg-Stuttgart zuständig.
In der Kirchenentwicklung liegt uns auch eine geschlechtergerechte Kirche am Herzen. Wir wissen, dass diesen Überlegungen leider enge Grenzen gesetzt sind, aber gerade deshalb will unser Bischof Gebhard Fürst in Rottenburg-Stuttgart tun, was ihm möglich ist. Die Taufspendung durch pastoralen Gemeindereferentinnen und Referenten ist dabei ein wichtiger Schritt zu einer geschlechtergerechten Kirche.
Bislang haben Gemeinde- und Pastoralreferentinnen und Referenten die Familien und Täuflinge häufig begleitet, teils auch die Taufgottesdienste vorbereitet, hatten dann aber eine Zuschauerrolle. Ursula Renner, Vertreterin der Gemeindereferentinnen und Referenten in der Diözese, sieht die Öffnung der Taufe als ein wichtiges Signal, setzt sich aber auch für weitere Reformen ein und plädiert dafür, dass Pastoral- und Gemeindereferenten beispielsweise auch die Krankensalbung spenden dürfen.
Wenn nun Frauen und Männer mit verschiedenen und unterschiedlichen Lebenshintergründen die Taufe spenden dürfen, wird die Kirche ein Stück authentischer. Und gleichzeitig ist es auch nur ein erster Schritt, verbunden mit der Hoffnung, dass andere Schritte, weitere Schritte im Bereich der Sakramentenspendung folgen werden.
Die jetzt geschaffene Möglichkeit wird nun in den einzelnen Seelsorgeeinheiten diskutiert. Beteiligung werde weiter großgeschrieben, erklärt Weihbischof Karrer.
Die grundsätzliche Entscheidung vor Ort, also ob pastoral Gemeindereferentinnen, Referenten in einer Seelsorgeeinheit taufen werden, liegt bei den örtlich gewählten Räten. Die Diözese will nämlich in ihrer Kirchenentwicklung die Räte, das heißt die Kirchengemeinden, Pastoralräte vor Ort, und ihre Entscheidungskompetenz stärken.
Im Anschluss werden die Personen bestimmt, die künftig taufen sollen, und dann geschult. Bis die ersten Gemeinde- und Pastoralreferentinnen und Referenten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart die Taufe spenden werden, wird es deshalb noch voraussichtlich etwa ein Jahr dauern.
Also noch einmal warten, aber ein Ende ist absehbar. Und dann können zukünftig im Bistum Rottenburg-Stuttgart auch Frauen eine Taufe spenden. Wir leben über unsere Verhältnisse. Eigentlich keine Überraschung, denn die natürlichen Ressourcen sind endlich. Die Weltbevölkerung aber wächst stetig. Und schon heute hat ein Drittel der Weltbevölkerung nicht genug zu essen. Darauf hat das Evangelische Hilfswerk Brot für die Welt zum heutigen Welternährungstag aufmerksam gemacht. Wie die Ernährung der Zukunft aussehen könnte, darüber habe ich mit der Agrarwissenschaftlerin der Universität Hohenheim, Professor Regina Birner, gesprochen. Frau Birner, weniger Fleisch essen, das fällt mir als erstes ein, wenn es darum geht, ressourcenschonend zu essen, sich zu ernähren. Vegetarisch leben, ist das also eine Vision, mit der wir uns vertraut, ja, vielleicht sogar vertraut machen müssen?
Ich denke, es geht nicht darum, vegetarisch zu leben, obwohl natürlich Menschen aus unterschiedlichen Gründen, auch ethischen Gründen, diesen Weg gehen können. Wenn es aber um die Ressourcen geht, dann ist die Frage der Menge, also wie viele tierische Lebensmittel werden konsumiert, die entscheidende Frage. Und wenn wir dann einen globalen Blick auf die Welt werfen, dann sehen wir, dass in den reichen Ländern, also auch in Deutschland, da wird wesentlich mehr Fleisch konsumiert, als auch aus gesundheitlichen Gründen schon empfehlenswert wäre, während in Ländern, die von Hunger und Armut betroffen sind, der Konsum tierischer Lebensmittel so niedrig ist, dass auch deswegen gesundheitliche Probleme auftreten. Also was wir brauchen, ist einen global gerechten Konsum von tierischen Lebensmitteln. Und das heißt, dass der in reichen Ländern deutlich heruntergehen muss, aber dass in armen Ländern, wo Menschen an Mangelernährung, nicht nur an Hunger, sondern auch an Mangel an Vitaminen, an Mikronährstoffen leiden, dass es dort sinnvoll ist, tatsächlich noch mehr tierische Produkte zu essen, weil da im Augenblick der Verbrauch eben sehr, sehr niedrig ist.
Also wenn wir hier mal auf das ein oder andere Schnitzel verzichten und deutlich weniger Fleisch konsumieren, wie Sie es eben gesagt haben, das würde dann schon möglicherweise dazu führen, dass man auf den frei werdenden Flächen mehr Getreide dann anbauen könnte?
Ja, es geht nicht nur tatsächlich um das ein oder andere Schnitzel. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schlägt vor, den Fleischverbrauch in Deutschland um etwa die Hälfte zu reduzieren. Also es geht schon um eine deutliche Reduktion. Wenn das jetzt nicht nur in Deutschland, muss natürlich auch in anderen reichen Ländern passieren. Also wenn das da passiert, dann wären schon erhebliche Flächen freigesetzt, die dann jetzt für die Futtermittelproduktion verwendet werden, die dann eben auch für die Erzeugung von Getreide verwendet werden. Ich würde aber auch gern darauf hinweisen, dass wir natürlich viele Flächen haben, auch in Deutschland und weltweit, die man ackerbaulich gar nicht so gut nutzen kann. Also das sind die Grünlandflächen, also die Wiesen, die man kennt. Und da ist es durchaus sinnvoll, eben Tiere zu halten, die das Gras verwerten können, was wir als Menschen ja nicht verwerten können, und das in Nahrungsmittel umwandeln. Deswegen ist es nicht notwendig, dass alle Menschen vegan oder Vegetarier werden, aber dass sie eben ihren Konsum an Fleisch verringern und vor allem solche Produkte dann konsumieren, die eben von Tieren kommen, die auf dem Grünland, auf den Wiesen sozusagen davon ernährt werden.
Und gibt es, Frau Professor Birner, vielleicht auch ganz neue Lebensmittel, die wir entdecken müssten? Also Stichwort Insekten?
Ja, es gibt auch viele neue Ansätze. Insekten ist eine Möglichkeit. Man darf da allerdings nicht erwarten, dass jetzt die Lösung aller Probleme ist. Aber solche neuen Möglichkeiten sollte man in jedem Fall in Betracht ziehen, auch weiter dran forschen. Da könnten auch die Insekten eine gewisse Rolle spielen.
Bei Star Trek oder so, bei anderen Science-Fiction-Filmen, da kommt ja das Essen immer per Knopfdruck irgendwie auf den Teller. So genau weiß man das nicht. Ja. Lebensmittel aus dem Labor. Ist das noch reine Zukunftsmusik?
Die Möglichkeiten im Labor sozusagen tierische Produkte herzustellen, daran wird intensiv geforscht. Die Idee ist allerdings nicht, dass man dann irgendwie eine Pille auf dem Teller hat, sondern da ist eigentlich das Ziel, dass man Nahrungsmittel, die eben den Menschen auch schmecken, die Menschen ansprechen, dass man die dann natürlich produzieren kann. Und die offene Frage ist, inwieweit dann eben solche neuen Verfahren dann tatsächlich mit der tierischen Produktion auch unter Nachhaltigkeitsaspekten konkurrenzfähig sind. Ja, also es ist ja nicht automatisch alles nachhaltiger, nur weil es aus dem Labor kommt. Also das muss man auch immer kritisch unter die Lupe nehmen, das schon. Aber ich sehe da schon auch ein großes Potenzial, um für die Zukunft eben auch andere Alternativen zur Verfügung zu haben.
Essen in der Zukunft, was würden Sie sich gerne auf Ihren Teller wünschen?
Also ich habe in der Zukunft weiter gerne Milchprodukte auf dem Teller, die dann zum Beispiel aus Weidemilch gewonnen sind. Aber eben pflanzliche Produkte, auch regionale Produkte. Ich stelle mir auch viel mehr Produkte vor als Konsumentin, die dann ein klar erkennbares Label haben, dass ich eben weiß, wenn ich in den Supermarkt oder in das Geschäft gehe, das ist nachhaltig erzeugt worden. Das kann ich guten Gewissens essen. Und was mir auch sehr wichtig ist, dass ich auch weiß, dass die Menschen, die bei der Produktion dieser Nahrungsmittel beteiligt waren, die Bäuerinnen, die Bauern, auch die Angestellten im landwirtschaftlichen Bereich, dass die auch gut davon leben können. Und auch da ist ja noch wirklich Luft nach oben. Auch da können wir noch viel verbessern.
Wurstbrötchen ist längst nicht gleich Wurstbrötchen, denn wenn schon ein Tier dafür herhalten muss, würde man ihm doch ganz gern ein gutes Leben gönnen. Ein Kennzeichen auf der Verpackung, wie zum Beispiel die Schweine gehalten werden, das könnte die Entscheidung beim Einkaufen leichter machen. Der Bundeslandwirtschaftsminister hat jetzt den Vorschlag für ein solches Tierhaltungskennzeichen vorgestellt, aber die Begeisterung hält sich in Grenzen, auch bei meiner Kollegin Alice Thiel-Sonnen, Redakteurin der SWR Umweltredaktion.
Es gibt Tage, da macht das Einkaufen keinen Spaß mehr. Fair, natürlich, bio, regional, es ist der reinste Dschungel an Kennzeichen auf den Lebensmitteln, mit dem man da umworben wird. Klar wäre da ein staatliches, vertrauenswürdiges Kennzeichen schön, gerade wenn es um Fragen geht, wie wurden die Tiere gehalten, gefüttert, ging es ihnen gut. Was derzeit in den Kühltheken liegt mit der Haltungsformkennzeichnung von 1 bis 4 ist zwar einfach und übersichtlich, aber wohl fühle ich mich damit nicht. Denn wirklich mehr Tierwohl gibt es da erst bei den Stufen 3 und 4 und davon wurde lange Zeit kaum was angeboten. Es ist halt nur eine freiwillige Kennzeichnung des Handels. Hinter dem jetzt vorgelegten staatlichen Tierhaltungskennzeichen würde schon mehr Verlässlichkeit stecken und trotzdem hagelt es Kritik von allen Seiten. Die Landwirtschaft fürchtet ausländische Konkurrenz, die nicht so strenge Auflagen erfüllen muss. Dem Tierschutzbund ist es noch längst nicht streng genug. Wann geht's einem Schwein wirklich gut? Die Antwort wird echt kompliziert. Hat es Platz? Hat es Stroh? Hat es Auslauf? Wie wird es transportiert? Wie wird es geschlachtet? Da hat der Kriterienkatalog des staatlichen Kennzeichens durchaus noch Lücken. Das Siegel aus dem Bundesagrarministerium kommt zu spät. Es gilt erstmal nur für Schweine. Es ist recht lasch. So wird das nichts mit mehr Verlässlichkeit. So wird das nur noch ein weiterer Stempel im Kennzeichendschungel. Wenig hilfreich. Das geht besser. Das hat der Deutsche Tierschutzbund gezeigt. Sein Tierwohl-Label gibt es seit knapp 10 Jahren und es klebt inzwischen auf Produkten von Hühnern, Schweinen, Milchkühen und Rindern. Sowas auf breiter Basis, verpflichtend, staatlich, das würde den Tieren das Leben angenehmer machen und mir meinen Einkauf auch.
Es geht anders und deutlich besser, meint Alice Thiel-Sonnen von der SWR-Umweltredaktion in ihrem Kommentar zum geplanten Tierhaltungssiegel des Bundeslandwirtschaftsministers. Den Gürtel ein wenig enger schnallen, vorsorglich, denn niemand weiß ja, wie sich die Energie- und Lebensmittelpreise weiterentwickeln. Und das bringt schon längst nicht mehr nur die Geringverdiener ins Schwitzen. Die Krise hat den Mittelstand erreicht. Eine 6-köpfige Familie in Mainz-Bretzenheim bekommt das zu spüren. Was sich konkret verändert hat, das wollte meine Kollegin Claudia Barthe wissen und sie hat die Familie daheim besucht.
Und das Nächste, was haben wir da?
Eine Uhr.
Oh, und wo ist da das U?
Vorne.
Ja, super.
Die 6-jährige Alisa bei ihren Hausaufgaben. Seit ein paar Wochen besucht sie nun die 1. Klasse. Besonders stolz war sie auf ihren roten Schulranzen mit dem großen roten Paillettenherz. Billig war der nicht, sagt Vater Roman Prastschik.
Schulranzen sind teuer. Da haben wir Glück, dass die Großeltern bzw. Urgroßeltern, die das gerne übernehmen und sponsoren, ja.
Zurzeit wird öfter mal was gesponsert, denn für die 4 Kinder ist alles teurer geworden, sagt der 42-jährige Bürokaufmann. Außer Alisa haben er und seine Frau noch 2 1/2-jährige Zwillingsmädchen und den 9-jährigen Emanuel. Der ist gerade von einer Klassenfahrt zurückgekommen. In seiner Freizeit spielt er Fußball und Handball, Alisa geht zum Tanzen. Das alles sind keine kostspieligen Aktivitäten. Doch momentan schauen Roman Prastschik und seine Frau genauer hin, wofür die Familie ihr Geld ausgibt und auf was sie verzichten kann.
Es sind dann halt auch so die Kleinigkeiten im Alltag, die sich halt sehr summieren. Klassenfahrten, Ausflüge, Kindergartenbeiträge, Bastelgeld. Früher sind wir auch mal zum Metzger. Das machen wir eigentlich nicht mehr. Wenn wir einkaufen gegangen sind, haben wir dann auch immer mal was mit in den Wagen gelegt, was jetzt nicht auf dem Zettel stand. Das machen wir auch nicht mehr.
Sorgen macht ihm auch die Entwicklung der Energiepreise. Anfang des Jahres gab es schon eine Erhöhung für Gas und Strom. Jetzt hofft er, dass die Gaspreisbremse wirkt. Denn bei einer Verdreifachung der Gaskosten wäre das Gehalt seiner Frau Stefanie, die in halber Stelle als Bürokauffrau arbeitet, aufgebraucht.
Wenn das so weitergeht, ja, wird es einfach sehr schwierig.
Ich meine, die Angst hat ja jetzt jeder momentan, dass man nicht weiß, wo es hinführt, wie man es bezahlen soll.
Solange nicht klar ist, wie sich die Preise entwickeln, zögert die Familie mit größeren Investitionen. Dabei wollte sie eigentlich im kommenden Jahr den Dachboden ihres Hauses in Mainz-Bretzenheim ausbauen.
Zurzeit schlafen die Zwillinge noch bei den Eltern. Die beiden größeren Kinder teilen sich ein Zimmer. Doch das ist keine Dauerlösung. Alisas kleiner weißer Schreibtisch steht im Moment im Wohnzimmer neben der Couch. Wirklich Ruhe hat sie hier nicht, wenn ihre beiden kleinen Schwestern durch Wohn- und Esszimmer toben.
Also wenn das wirklich so hart kommen würde, dann muss man das Projekt erstmal auf Eis legen. Also wir machen uns schon Gedanken, wenn das nicht mehr stemmbar ist, der Ausbau, wie wir hier zusammenrücken. Die Kinder brauchen ja auch ein bisschen Ruhe und Konzentration.
Wir warten noch auf die Angebote von den Handwerkern, die wahrscheinlich auch die Preise erhöhen müssen. Und dann wird man einfach sehen, ob das geht oder nicht.
Noch kann die Familie alle Ausgaben stemmen. Aber ob das in Zukunft auch noch so sein wird, da ist sich Roman Prastschik nicht so sicher.
Das einzig Positive an der Sache ist eigentlich, dass man weiß, dass es jedem so geht. Unsere Hoffnung ist einfach, dass es nicht so schlimm wird, wie es im Moment aussieht.
Armut in Deutschland. Kein Thema, das erst mit aktueller Inflation und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu begründen wäre. Denn so gibt es zum Beispiel schon seit 2008 die Kindervesperkirche in Mannheim, weil gerade Familien mit Kindern noch einmal mehr ihren Euro umdrehen müssen. Über diese Entwicklung habe ich mit der Armutsexpertin Natascha Heinbach von der Bertelsmann Stiftung gesprochen. Frau Heinbach, das Armutsproblem hat sich verschärft. Der Mittelstand ist betroffen. Das ist aber keine neue Entwicklung, oder?
Ja, also da kann ich Ihnen zunächst erstmal zustimmen. Auch wir haben in unserer Studie zur Mittelschicht gesehen, dass diese schon in den letzten 20 Jahren eigentlich geschrumpft ist, von 70% auf 64%. Und dass dabei vor allen Dingen das Risiko, aus der unteren Mittelschicht abzusteigen, gestiegen ist und gleichzeitig die Chancen aus unteren Einkommensschichten in die Mittelschicht aufzusteigen, sich substanziell verringert hat. Das heißt, Leute mit mittlerem Einkommen oder darunter sind besonders gefährdet, abzurutschen.
Wie bewerten Sie dann im Zusammenhang damit die Maßnahmen der Bundesregierung, zum Beispiel auch Mehrwertsteuer zu senken oder auch die Beschlüsse der Nationalen Armutskonferenz?
Die Bundesregierung hat im Laufe des Jahres ja schon mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Und da waren definitiv auch gute Elemente drin. Also wir hatten beispielsweise das 9-Euro-Ticket. Auch vor allen Dingen für Familien gab es erhöhte Kinderzuschläge, höheres Kindergeld. Wir haben jetzt seit Oktober einen sehr viel höheren Mindestlohn. Das hilft natürlich alles, vor allen Dingen im einkommensschwächeren Haushalten. Und das Problem, worauf wir jetzt aber zulaufen, ist, der Winter kommt. Wir haben extrem steigende Energiepreise. Und Sie müssen sich vorstellen, 50% der Bevölkerung haben kein nennenswertes Vermögen, auf das sie zurückgreifen können in Notsituationen. Und wenn jetzt natürlich die Preise extrem steigen werden, dann werden sich also viele Familien, die bisher vielleicht gut über die Runden gekommen sind, mit der Frage konfrontiert sehen, wie sie diese finanziellen Probleme schultern können.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig an Maßnahmen, die getroffen werden müssten, um auch die Mittelschicht zu entlasten?
Also mit Blick auf die extrem steigenden Energiepreise, die wir jetzt in den nächsten Monaten haben werden und die wahrscheinlich auch erstmal so bleiben werden, hat die Expertenkommission ja bereits vor ein paar Tagen ein Gutachten vorgelegt, in dem sie vorschlagen, dass die Bundesregierung im Dezember einmalig für alle Haushalte die Abschläge übernimmt und dann ab März nächsten Jahres für mindestens ein Jahr es eine Gas- und Wärmepreisbremse gibt für ein Grundkontingent von 80% des durchschnittlichen Verbrauchs eines jeden Haushalts, der dann eben gedeckelt wird. Und erst darüber zahlt man dann den viel höheren Preis. Und dieser Vorschlag ist zunächst erstmal zu begrüßen. Die Kehrseite der Schnelligkeit ist aber natürlich auch, dass das Instrument nicht unbedingt zielgenau ist. Das heißt, es werden jetzt hier alle Haushalte entlastet, unabhängig von ihrem Einkommen und unabhängig davon, wie viel sie tatsächlich an Energie verbrauchen. Und das heißt auch, die Haushalte, die es vielleicht nicht unbedingt nötig hätten, die Entlastung, auch diese werden entlastet. Man könnte in Ergänzung zu diesem Instrument beispielsweise eine Deckelung des Grundkontingents anstreben, also dass es quasi eine Höchstzahl an Kilowattstunden gibt, die subventioniert werden und dass Haushalte, die eben darüber dann liegen, das sind meistens auch Haushalte, die es sich finanziell eben auch leisten können, nicht noch stärker entlastet werden.
Was würde es, Frau Heinbach, bedeuten, für die Gesellschaft bedeuten, wenn diese Entwicklung, dass immer mehr Leute in die Armut abrutschen, wenn man diese Entwicklung nicht in den Griff bekommt?
Zum einen haben wir natürlich auf der individuellen Seite die finanziellen Einsparungen und Engpässe bei den Haushalten. Das führt aber natürlich auch dazu, dass es ein breiteres Ungerechtigkeitsempfinden in der Gesellschaft gibt. Und eine kürzlich veröffentlichte Studie von unserer Stiftung zeigt auch, dass eben schon seit einigen Jahren das Gerechtigkeitsempfinden sehr schwach ausgeprägt ist. Nur 17% empfinden Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland. Und die aktuelle Krisenlage befeuert dies natürlich. Und das sollte definitiv Anlass zur Sorge sein. Denn Menschen, die mehr Ungerechtigkeit wahrnehmen, die vertrauen auch Politik und Institutionen weniger und wären eher bereit, sich zu radikalisieren, was wir beispielsweise in Europa ja auch schon seit einigen Jahren im Wiederaufblühen rechter Parteien sehen.
Armut gefährdet die Demokratie und den sozialen Frieden in Deutschland. Das war die Armutsforscherin Natascha Heinbach von der Bertelsmann Stiftung. Man muss nur einen kurzen Blick mal auf die beliebten bunten Blätter am Kiosk oder in der Tankstelle werfen. Das Thema Liebe hat immer Konjunktur. Ob es nun um die heißesten Flirts der Stars geht oder um die neuesten Gerüchte aus dem britischen Königshaus. Folgerichtig widmet sich das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart in einer großen Landesausstellung dem Thema Liebe, was uns bewegt. Und damit schlägt das Museum jetzt den dritten und letzten Teil seiner großen Emotionen-Trilogie auf, die sich zunächst mit der Gier und dann mit dem Hass beschäftigt hatte. Utku Pasakaya stellt Ihnen die Ausstellung vor.
Zwei, die sich verstehen, Katharina Pawlowna, die russische Großfürstin, und Wilhelm I. Doch viel Zeit bleibt dem württembergischen Königspaar nicht, da die junge, beim Volk sehr beliebte Königin nach nur 3 Jahren Ehe plötzlich verstirbt. Es sind nur einige wenige Stücke, die dieses berühmte Paar aus der württembergischen Geschichte skizzieren. Ein Schleier der Königin, eine Schmuckschließe, ein von Wilhelm I. inszeniertes überdimensionales Trauergemälde und ein beeindruckendes Skelett. Ausstellungsleiter Rainer Schimpf.
Wir haben ein großartiges Pferdeskelett in unserer Ausstellung, das mehr oder weniger vergessen und verstaubt auf dem Dachboden eines Gebäudes der Universität Hohenheim aufbewahrt wurde. Es ist ein arabischer Zuchthengst, der 1819 nach Württemberg kam. Er wurde angekauft von Königin Katharina, die eine begeisterte Pferdeliebhaberin war. Und die Liebe zum Pferd teilte sie mit ihrem Mann. Das war eine große Leidenschaft von beiden.
Wer dem ganz in Rot gehaltenen, gewundenen Ausstellungspfad folgt, stößt unweigerlich auf 2 Herrenanzüge, hellgrün und orange, die ein homosexuelles Paar 2008 anlässlich seiner Verpartnerung getragen hatte. Die Ehe für alle, also auch für gleichgeschlechtliche Paare, wurde erst 2017 im Bundestag beschlossen. Trotzdem, für manche Menschen ist sie noch immer ein Wunschtraum. Was ein aus Papier, aus behördlichen Dokumenten gefertigtes Brautkleid in der Ausstellung demonstriert.
Wir haben hier eine sehr eindrucksvolle Geschichte von einer Frau, die sich in einen Mann verliebt hat, der aus einem afrikanischen Staat stammt und der nicht die nötigen Urkunden aufbringen kann, um seine Identität nachzuweisen. Und ohne die lassen die Behörden nicht den Gang zum Standesamt zu. Sie haben versucht, mit aller Macht dagegen vorzugehen. Sie haben gekämpft bei den Behörden, Schreiben hin und her geschickt. Und dann kam Frau Wolber auf die sehr gute Idee, diese Schreiben zu benutzen, um ein Brautkleid anzufertigen.
Dass selbst die Liebe ambivalente, widersprüchliche Seiten hat, ist auch ein Thema dieser Ausstellung. So versuchte das NS-Propagandaministerium zum Beispiel mit einer gezielten Strategie schon in den Kindergärten zur sogenannten Führerliebe zu erziehen. 40 Geschichten erzählt diese Ausstellung, sehr dosiert, kurzweilig, unterhaltsam, von der Heirat über die Heimatliebe bis zur Solidarität. Und da kommt ein Gehstock ins Spiel.
Ein Beispiel ist die Geschichte der 82-jährigen Carolina Eichhorn. Die Zeugin wird eines Angriffs von einem Mann auf eine Frau. Und sie macht das für sie Naheliegende. Sie nimmt ihren Gehstock und schlägt auf den Angreifer ein. Und sie rettet damit die Frau. Und das ist natürlich eine enorme Liebestat.
Viele Geschichten rund um die Liebe, die werden jetzt im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart erzählt. In der neuen Ausstellung Liebe, was uns bewegt, noch bis Mitte nächsten Jahres. Solidarität ist gefragt, gerade in Krisenzeiten. Und das machen schon ganz, ganz viele Menschen in Deutschland. In Vereinen, in Gemeinden und in verschiedensten Initiativen, die sich fürs Wir, für das Gemeinsame einsetzen. Was uns zusammenhält, damit beschäftigt sich die ARD-Themenwoche Anfang November. Meine Kollegin Miriam Stauber aber hat sich schon mal auf den Weg gemacht und nach einem solchen Wir-Projekt Ausschau gehalten und ist dabei auf eine inklusive Band in Backnang in der Nähe von Stuttgart gestoßen.
Bandprobe in Backnang. Das Lied Auf uns gehört zum Standardrepertoire der Kult-Chickpeas.
Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein.
Der 28-jährige Bassgitarrist Felix ist eins der Band-Urgesteine. Seit die Band vor 8 Jahren gegründet wurde, ist er mit Herzblut dabei.
Mir macht Musik sehr viel Spaß. Ich meine, allerliebstes Hobby.
Das ist was Besonderes. Musik ist für mich überhaupt was Besonderes.
Die Atmosphäre bei den Chickpeas ist entspannt. Es wird gelacht. Sie sind eine inklusive Band. Hier machen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Musik. Das ist längst nicht selbstverständlich. Sängerin Ann-Sophie hatte beispielsweise vor den Chickpeas keine Berührung mit Menschen mit Behinderung.
Also am Anfang war es noch ein bisschen merkwürdig. Also es war halt schon eine neue Situation, sowohl für uns Nichtbehinderte als auch für die Behinderten. Und inzwischen ist es einfach komplett normal und wir sind alle gleich, ob mit Behinderung, ob ohne Behinderung.
Die Band hat 15 Mitglieder. Es gibt zum Beispiel gleich mehrere Schlagzeuger. So kann jeder auf seinem oder ihrem Niveau spielen. Keyboarderin Sophia hat ein ausgeklügeltes System für ihre Noten. Jeder Ton ist mit einer Farbe versehen und die entsprechende Keyboard-Taste ist in der gleichen Farbe angemalt.
Ich gucke immer, welche Farben die haben, dann tue ich meine Finger da drauf. Hilft gut.
Die Band will Annäherung ermöglichen, Vorurteile abbauen. Inklusion durch Musik. Entstanden ist sie ursprünglich aus einem Schulprojekt. Sonderpädagogin Birgit Kneiser begleitet die Musiker schon von Beginn an.
Die Chickpeas sind eine Familie geworden. Wer einmal bei den Chickpeas war, gehört für immer dazu. Also auch die jungen Menschen, die ohne Behinderung dann in Ausbildung oder Studium gehen, die vergessen uns nicht.
Die Chickpeas haben 6 bis 8 Auftritte pro Jahr. Auf der Bühne wird deutlich, dass sie gemeinsam Spaß haben. Und das wiederum zeigt, dass Inklusion Normalität sein kann, erzählt Sängerin Ann-Sophie.
Wir haben manchmal so das Gefühl, wir reißen das Publikum mehr mit als andere Bands. Und die Leute reagieren auch ganz anders. Also es ist egal, wenn mal ein schiefer Ton dabei ist, dann ist mal ein schiefer Ton dabei. Bei uns haben die Leute einfach Spaß und freuen sich an unserer Musik.
Die Band hat jede Menge Sängerinnen. Deshalb suchen sie aktuell noch nach männlicher Gesangsverstärkung. Und die Chickpeas haben große Pläne. Bisher treten sie in und um Backnang auf, wollen aber gerne auch mal in Berlin spielen.
Hört sich doch nach einem guten Plan an. Die inklusive Band Bult Kult-Chickpeas aus Backnang. Zusammenarbeit macht stark. Zeigen Sie uns doch Menschen in Deutschland, die füreinander da sind. Auf unserer interaktiven Deutschlandkarte themenwoche.ard.de. Wir suchen nämlich Vereine, Gemeinden und Initiativen, die sich für Zusammenhalt einsetzen. Und die werden wir dann natürlich dann auch später vorstellen in unserer ARD-Themenwoche. Also melden Sie uns Ihre Wir-Projekte auf der interaktiven Deutschlandkarte zu finden auf themenwoche.ard.de.